One Take.
Podcast. Moin, moin, liebe Leute, wir sind hier beim zweiten Teil des One Take Coffee Podcasts. Ich sitze hier mit Nicole Battefeld.
Hallo.
Neue deutsche Barista-Meisterin. Und ja, wir treffen uns hier gerade im Zuge der Internorga-Messe in Hamburg. Und ich habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe sie gleich nach der Messe, direkt nach der Messe, auf ein Bier eingeladen und auf einmal ein Mikrofon rausgezickt und jetzt sitzen wir hier und reden. Ist ein One-Take, so wie immer. Das heißt, wir reden, schneiden nichts und packen es so auf die Seite. So, jetzt machen wir uns erstmal gemütlich. Nicole.
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Ich habe ein Bier in der Hand. Das ist der perfekte Feierabend.
Du hattest den ersten Messetag,
ja, genau,
heute hinter dir. Auf der Internorga-Messe und du bist bei Victoria Arduino mit,
genau,
auf dem Stand.
Ja, und wir stellen gerade die neue Mühle vor. Also wir haben ja ein paar Gadgets, wir haben ja viele schöne Produkte sowieso. Aber jetzt kommt die Mythos 2 raus, mhm, und die durfte ich schon mal letztes Jahr auf der Host in Mailand vorstellen und deshalb kannte ich das Produkt schon. Und heute ist quasi so dieser Deutschland-Release hier auf der Messe.
Ah, okay.
Oh. Und ja, geiles Produkt, muss man sich unbedingt mal ansehen.
Das folgende Interview ist mit Produktplacement. Ja, ja. Wir ist die Röststätte.
Ja, in dem Fall ist es tatsächlich VA Espresso Machines, weil wir sind ja nicht nur die Röststätte, sondern,
ja,
auch deutschlandweiter Vertrieb für Victoria Arduino,
ja,
die diese wunderschönen Mühlen machen
zum Beispiel.
Die Mythos 2.
Ja, okay. Und du bist durch und durch Verkäufer auf jeden Fall. War denn heute schon viel Andrang wegen der Mühle? Also als sie auf der Host vorgestellt wurde, der Nachfolger von der Mythos, ja, war ja schon...
Ja, die Host war schon krass. Also deshalb weiß man da... Also das kann man halt nicht vergleichen, ne?
Ja.
So, der deutsche Markt ist ja manchmal sowieso ein bisschen, wie soll ich das sagen, bescheidener, ne?
Mhm.
Und ich habe heute waren ganz viele Leute, die mir tatsächlich selber gratuliert haben und die sind tatsächlich auch wegen mir zustande gekommen. Und das war auch mal ganz nett, ne?
Mhm.
Und dann habe ich die Gelegenheit natürlich beim Shoppen gepackt und habe gesagt, kennt ihr übrigens schon die neue Mythos 2? Neues Produkt hier, bla bla.
Das letzte halbe Jahr, kann man eigentlich sagen, war ziemlich krass für dich.
Ja.
Weil du hast dich unglaublich intensiv auf die Barista-Meisterschaft vorbereitet, da kommen,
ja,
wir nachher noch zu sprechen. Dann hatten wir vor ungefähr 2 Wochen in Bremen die deutschen Barista- und Latte-Art-Meisterschaften, wo du bei Barista angetreten bist.
Ja.
Zum zweiten Mal als amtierende Vizemeisterin.
Ja.
Und hast das Ding nach Hause gebracht, nach Berlin gebracht. Also,
ja,
du hast das Ding ziemlich gerockt, ich war da und auch gewonnen.
Ja.
Und gleich danach habt ihr einen neuen Laden aufgemacht.
Ja.
Ja. Dann hast du noch geröstet, weil du bist auch die Rösterin bei euch,
ja,
und auch Head Barista,
ja,
und bist auch für die Küche ein bisschen verantwortlich, ja, und so weiter.
Oh Gott.
Und jetzt seid ihr schon wieder auf der Messe.
Ja, und das, was jetzt gerade zu hören ist, ist mein wahnsinniges Lachen.
Ja,
was gerade eben echt schon so seit der Meisterschaft keinen Tag frei, vorher irgendwie nur trainiert, jetzt langsam schon so Zahnfleisch, hallo.
Ihr müsstet ihr Gesicht jetzt dazu sehen. Wir haben zwei Sanitäter hier sitzen. Falls sie umkippt oder irgendwie auf einmal Falling Down-mäßig rumläuft, dann haben wir auf jeden Fall Hilfe hier. Also ich habe auch Hilfe. Ich hab einen Schlagstock dabei bei den Berlinern. Was? Mann, nee. Ja.
Kein Problem, ich habe Messer.
Ja. Deutsche Barista-Meisterin.
Ja, ist so verrückt.
Ist das angekommen bei dir jetzt?
Nein, weil ich habe ja gar keine Zeit. Ich war noch gar nicht richtig saufen. Das ärgert mich am meisten.
Ja.
Das war der Plan, dass wenn ich wiederkomme, ich mir richtig einen hinter die Binde kippe und mich total ins Koma saufe. Ist leider noch nicht passiert. Und jetzt ist es auch schon wieder 2 Wochen her, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr.
Super intensive Zeit ist das ja. Also,
ja,
also die Vorbereitungszeit ist ja...
Also es war schon krass.
Also ist halt fast Zeit und Raum aufgehoben, kann,
ja,
man ja sagen.
Ne? Es ist halt nicht nur, was da auf Arbeit abgeht und wie man sich damit befasst, sondern das ist halt auch dein Privatleben ganz krass mit beeinflusst. Ne? So, ich meine, wir sind bei der letzten Meisterschaft von der Meisterschaft gekommen und haben nie gedacht, dass das so gut wird.
Da bist du Vizemeisterin.
Genau, das erste Mal angetreten,
ja,
viel Naivität dabei gewesen. Ich glaube, deshalb hat es auch so gut funktioniert,
ja,
ne? Weil man so unschuldig an die ganze Sache rangegangen ist. Und es hat sich damals unglaublich gut angefühlt, dass alle so mega überrascht waren. So, keiner kannte mich, ne? Alle so, boah ey, die hat echt, die war da auf der Bühne und das hat Spaß gemacht beim Zugucken. Das haben mir viele vermittelt und das gab mir einen riesen Push. Das fand ich super schön, ne? Dass ich anderen Leuten irgendwie da auch Freude bereitet habe. Ja. Weil wer sich die Sachen manchmal anguckt, vor allen Dingen auch diese internationalen Wettbewerbe, da brauchen wir auch nichts Schöneres, aber manchmal ist es halt auch einfach langweilig.
Ja.
So, und dann guckt man sich die Typen da an und die reden da über Säuren und Wasserzusammensetzungen und alles.
Ihr könnt gerne hier sein, wir machen nur gerade ein kleines Interview. Ja, okay, reden wir weiter. Wir sind gerade bei Jungs. Jungs, könnt ihr das Ganze ein bisschen leiser machen? Wir haben gerade eine Aufnahme. Dankeschön.
Jungs, ihr seid falsch hier.
Ja, wir haben uns heimlich hier im Haus 73 in den ersten Stock geschlichen, um Ruhe zu haben, weil es unten zu laut war. Und jetzt tun wir so, als ob wir hier hingehören. Das funktioniert immer. Funktioniert immer.
Hier, ja, Presse, ja? Habt ihr einen Termin?
Es war ja...
Also, ach so, sorry.
Jetzt nochmal auf letztes Jahr, das Line-Up war ja auch echt gut. Also ja. Es war ja nicht so, dass du Zweite geworden bist, weil dann jemand anderes angetreten ist. Sondern das war ja echt... gewonnen hatte Chloe, aber...
Toni war Dritter.
Toni war, genau, ja, Toni von der Kaffeekommune.
Ja, die sind ja auch, die hatten halt alle auch schon Namen.
Norman Marulay, ne? Der auch sich zu Tode trainiert hatte, war dabei. Und
nee.
Doch.
Norman ist nicht...
Nee? War das das Jahr davor?
Das war das Jahr davor.
Okay,
das
verschwindet bei mir langsam. Altes Ding.
Ja.
Ja.
Ja, und dann sind wir da rausgegangen und es hätte halt keiner gedacht und du hast dich mega gefreut. Ne? Und dann kam das allererste Mal in meinem Leben so eine Aufmerksamkeit auf mich drauf zu, aufgrund meiner Leistungen, die ich in meinem Beruf erbringe, die ich vorher nicht so kannte.
Ist ja wahnsinnig schwer in Berlin sich irgendwie als Barista hervorzuheben, weil einfach diese Barista-Dichte unglaublich groß ist. Ne?
Erstens das und zweitens, was ich gesagt habe, war, was ich total schön fand, war, dass die Leute wirklich, dass ich denen auch in Erinnerung geblieben bin. Ne? Weil viele Barista stellen sich da hin und reden über Säuren oder über Zusammensetzungen oder über Reaktionen. Und das bin ich nicht. Also da habe ich auch kein Interesse dran, sondern ich habe so ein bisschen frei von der Leber weg erzählt. Ich finde den Kaffee toll und das ist mein Kaffee. So nach dem Motto. Und dass das gut ankam, fand ich halt irgendwie schön. Und danach konnte ich das erste Mal so Jobs annehmen, aufgrund dieser Erfahrung und aufgrund dessen, weil die Leute einen kannten. Und dann war halt ziemlich schnell klar, okay, ich will auf jeden Fall bei der nächsten Meisterschaft wieder mitmachen. So, die Euphorie war riesig nach November. Das war wirklich so ein Push. Und dann kam ja erstmal ganz lange nichts, weil leider keine Meisterschaft 2017 gab.
Es stand in der Schwebe, ob sie überhaupt stattfindet.
Genau, und gab es ja nicht 2017. War ja keine.
Okay, ja, gut, ja, ja. Genau. Ja, gut, wir haben sie auf 2018
Anfang 2018 verschoben. Genau, wir haben sie auf 2018 verschoben. Dann verschoben und das war schon so, oh Gott, okay, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du gerade erst frisch im Spiel mit drin und irgendwas musst du machen. Und dann war ich letztes Jahr auf der Internorga und habe mich mit Erna Tosberg unterhalten, die zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat und auch bei der Weltmeisterschaft halt angetreten ist. Und sie hat gesagt, ja, dann machst du aber schon im September bei Goran Huber mit, ne, bei den Tiroler Meisterschaften.
So, Tiroler Meisterschaften,
genau.
Okay.
Okay. Und sie so, ja, das ist super zum Üben.
Ja.
Ich so, okay, nächstes Ziel gesetzt, September, Goran Huber, klar, okay, geht
also,
los.
Ganz kurz, also die war nach der ersten Meisterschaft sofort auch klar, dass du auf jeden Fall eine zweite machen willst.
Ja.
So, die Erfahrung war so positiv, trotz des ganzen Aufwands, Trainings, Kosten.
Ja.
Kein Privatleben, dies, das.
Ja, aber man ist halt auch bei der ersten sehr, sehr naiv an die ganze Sache rangegangen, weil man ja auch nichts erwartet hat. Ne? Und deshalb ist einem das nicht so aufgefallen.
Und dann hast du sofort
man hat gesagt, was oh, das ist alles kannst. Spannend, das ist alles aufregend. Und dann habe ich das Feedback bekommen und dann dachte ich mir so, ah, okay, jetzt hast du was, womit du arbeiten kannst. So. Und dann ging es eigentlich tatsächlich schon letztes Jahr im Mai los, weil dann war ja von Mai bis September nicht so viel Zeit, dass ich im Mai angefangen habe mit der Vorbereitung. So, dann habe ich ein Mädchen angeschrieben, die hat in Weißensee Kunst studiert und die macht Porzellan. Und dann habe ich angefangen, mein eigenes Porzellan herstellen zu lassen. Und diese Präsentationsboxen, die ich tatsächlich jetzt auch benutzt habe, die sind von ihr. Und eigene Tassen und alles Mögliche. Wirklich so ein riesen Aufwand. Und wir so, ey, ich will das richtig rocken, ich will das richtig gut machen, ich will mich da hinstellen und ich will sehen, dass die Leute so sprachlos sind, weil sie denken, okay, jetzt hat sie nicht nur eine Performance gemacht, sondern sie hat sich richtig gut vorbereitet. Ne? Die hat da richtig ein Brett hingelegt. Das wollte ich machen. Und dann war es immer näher und dann hat man den Kaffee und dann hatte ich eine Präsentation, die war voll gepackt mit Sachen und ich habe live auf der Bühne geräuchert mit einem Smoker. Es war ein mega Programm, was ich da machen wollte. Ja? Und dann war es soweit und im Zuge dessen ist halt natürlich auch privat einiges passiert, das macht halt nicht jeder mit, ne?
Ja.
Dann bist du 6 Jahre lang in der Beziehung und dann merkt der Mensch, ja, nee, das ist mir zu viel. Und dann denkt man sich, ja, scheiß drauf, ich will meinen Job gut machen, dann entscheide ich mich jetzt halt für meinen Job. So, das sind halt Sachen, die passieren im Laufe so einer Sache.
Moment, ne? Das ist halt also ausschlaggebend war wirklich dieses intensive Training für die Meisterschaft, dass quasi deine Beziehung nicht mehr funktioniert hat.
Ja, weil man merkt, wo die oder Prioritäten liegen.
Ja, okay. Oder war das eher der Anlass für Sachen, die dann eh schon wahrscheinlich auf dem Tisch lagen?
Ja, wahrscheinlich. Egal.
Wie dem auch sei.
Aber es sind halt so Sachen, die, wenn man sowas so krass will,
ja,
das nimmt man alles auch in Kauf, ne? Dann denkt man sich so, ja, nee, mir ist meine Arbeit einfach wichtig.
Das heißt, in der Vorbereitungszeit ist hast du eine Beziehung beendet, die 6 Jahre alt war. Das war aber auch krass.
Ja.
Also emotional krass dann auch.
Ja. Aber das war mir in dem Moment tatsächlich, war ich da so kalt und das war mir tatsächlich so, da dachte ich, okay, wenn das der Preis ist, dann zahle ich den. Ich weiß.
Aber, klingt jetzt gerade voll hart.
Ja, es klingt voll hart, war es auch, war es wirklich. Und dann war die Meisterschaft.
Mhm. Die Tiroler?
Die Tiroler.
Ja.
Hingefahren, das ist ja alles mit riesen Kosten auch verbunden, ne?
Also Tirol ist nicht,
auch richtig teuer, dass die auch dieses alle herstellen lassen und so und alles. Und dann ist man dahin und ich bin da hingefahren und habe gedacht, ich gewinne das.
Mhm.
Ich gewinne das und dann komme ich wieder.
Wer macht da so mit, Tiroler Meisterschaft? Also ist das
ist halt so
regional oder?
Nee. Wir haben internationale Jury gehabt. Erna war in der Jury, Vlad Alex, der war auch in der Jury. Das war alles ein super Training, weil es halt die gleichen Bedingungen waren. Und man muss halt auch jetzt mal wieder sagen, dass der Goran sowas unendlich gut organisiert. Also du fühlst dich da super aufgehoben, es ist alles perfekt vom Ablauf her. Hut ab dafür, das war echt wunderschön vom Ablauf her, aber ich habe halt einfach richtig ins Klo gegriffen. Ich war bei meiner Performance, die nur 15 Minuten dauern darf, war ich bei 16 Minuten 40.
Oha.
Ja, weil das war einfach zu viel, das war einfach alles zu viel. Und obendrauf, auf diese Overtime, habe ich auch noch die Regeln nicht richtig gelesen. Und habe in meinen Signature-Drink nur einen Doppelshot reingemacht und nicht zwei und bin eigentlich disqualifiziert worden.
Sind das die
WBC-Regeln.
Also man die Weltmeisterschaftsregeln, nach denen auch in Deutschland auch.
Genau.
Okay.
Genau. Mhm. Das heißt, ich bin nicht nur Overtime gegangen, massiv, sondern habe auch noch die Regeln nicht richtig gelesen und habe das Gefühl gehabt, dass ich mich so lächerlich gemacht habe, für mich selber.
Ja.
Also man macht sich nie lächerlich.
Boah, das heißt man ja erstmal richtig.
Ne? Aber wenn man dann auch diesen privaten Hintergrund kennt, ne?
Ja.
Ich bin ins Bodenlose versunken.
Ja.
Das war das Schlimmste, was mir je passiert ist.
Wann war das? Welcher Monat?
Im September.
Im September.
Da haben wir uns einen Tag vorher noch getroffen, weil wir in Berlin das Berlin Coffee Festival
hatten.
Und es geht mir jetzt auch noch so nahe, dass ich gerade fast schon wieder Tränen in den Augen habe. Ja. Weil das war.
Schnell schluckieren.
Schnell schluckieren. Prost!
Mm.
Weil dann kam das. Die harte Realität und der harte Boden, dass ich gemerkt habe, okay, das war richtig krass. Das war richtig, richtig, richtig krass.
Mhm.
Ich habe auf der Bühne geheult wie ein Schlosshund und habe einfach nur meinen Chef angeguckt und habe gesagt, ich habe euch so enttäuscht. Ich habe euch so enttäuscht und das tut mir so leid. Das kann man nicht in Worte fassen. Das war so schlimm. Und dass sie dann immer noch an mich geglaubt haben, war für mich total irrational. Für alle anderen war es wahrscheinlich verständlich, weil ich meine, wenn man so jemanden Menschen, so einen Menschen sieht, der so was so will und so viel dafür macht, dann weiß man, dass der aus so einer Situation auch lernen kann. Und das habe ich tatsächlich. Ich habe unglaublich viel daraus gelernt. Fehler nicht mehr gemacht, die ich teilweise auch bei anderen Kandidaten jetzt gesehen habe. Normale Fehler, wo ich da wirklich da stand und gesagt habe, mir ist genau dasselbe passiert in Innsbruck.
Mhm.
Und ich bin so froh, dass es mir da passiert ist.
Mhm.
Also ich bin so froh. Kleinigkeiten, falsche Waage benutzt. Ne? Waage, die zu krass ausschlägt, weil sich die Bühne bewegt. Ja. Ne? Weißt du vorher alles nicht.
Welche hattest du deswegen?
Deshalb hatte ich die Hari-Wagen benutzt.
Weil die Akaya bei den anderen Teilnehmern, weil die Bühne gewackelt hat, so ausgeschlagen. Ja. Das hatte ich mitbekommen gehabt.
Ja. Okay. Aber es sind Erfahrungen, die lernst du halt nur auf der Bühne.
Ja.
Und du hast so selten die Möglichkeit, auf so einer Bühne zu stehen.
Ja.
Ne? Und deshalb war ich für Innsbruck so, so, so dankbar. Und das war die härteste Zeit, die ich da wirklich durchmachen musste. Es war ganz schlimm. Und dann wieder von vorne anfangen. Dann wieder sagen, okay, aber wir machen bei der Deutschen Meisterschaft trotzdem mit.
Und hast du denn danach deine Präsentation komplett über den Haufen geworfen?
Nee, oder ich habe viele Sachen beibehalten. Zum Beispiel die Idee von der Karlsbader Kanne.
Ja.
Weil ich war von vielen Sachen einfach unglaublich überzeugt.
Ja.
Und wenn ich was gut finde, dann möchte ich das unbedingt machen.
Ist ja auch das Beste für die
Präsentation. Bin aber auch in vielen Punkten der Meinung gewesen, okay, also Räuchern auf der Bühne sieht vielleicht ganz geil aus, frisst dir so viel Zeit.
Ja.
Und ja, okay, dann schmeißt du halt einige Sachen raus, andere Sachen machst du neu. Dann war ich im November für 2 Tage in Hamburg tatsächlich und ich hatte Zwangsurlaub, weil ich 2 Tage Urlaub noch nehmen musste.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ich mache eine Coffeeshop-Tour.
Da war ich sehr beleidigt. Ich habe gesehen, dass du in Hamburg warst und hattest dich überhaupt nicht gemeldet oder vorbeigekommen. Da dachte ich mir so, okay. Was tat dir gut?
Ja.
Einmal rausgekommen?
Ja, naja, nee, ich habe mich dann ins Turnquist gesetzt und habe im Turnquist, Linus kann das noch bestätigen, meine Präsentation geschrieben.
Ah.
Das war mein Urlaub.
Ja,
habe ich dann hier hingesetzt, weil ich wusste, okay, ich muss irgendwo anders hin, aber trotzdem arbeiten. Und dann habe ich mich hier in die Coffeeshops gesetzt und habe hier diese Präsentation geschrieben. Bin dann zurück und habe das Riesenglück gehabt, dass Nora sich dann doch bereit erklärt hat, mich zu trainieren. Weil Nora trainiert nicht jeden. Und es war eine ganz, ganz große Ehre, dass sie das wirklich gemacht hat. Weil ich von ihr unglaublich tolles Feedback bekommen habe, unendlich viel gelernt habe. Und sie sich wirklich auch, sie war halt auch wirklich da. So. Wir haben halt wirklich wöchentlich Termine gemacht und sie hat natürlich auch wiederum gesehen, dass ich dann wirklich dahinter war, weil ab dem Zeitpunkt war ich wirklich jeden Tag dann im Laden. Bis zu dem Punkt, dass ich am 25.12. im Laden saß und TDS gemessen habe und Extraktionskurven.
Oha, okay.
Ja, aber das war auch privat eine ganz dunkle Zeit. Also das braucht man nicht schönreden. Das war schon, da fühlt man sich sehr alleine. Wenn man weiß, okay, ich mache gerade nur Arbeit, das versteht keiner. Ich habe ein anderes Leben komplett aufgegeben dafür.
Warum denn? Warum das Ganze? Also, blöd gefragt, man kennt es ja auch von Sportlern, die sich auf einen Wettkampf vorbereiten und so. Man macht das immer wieder, aber man stellt sich, glaube ich, aber im Nachhinein auch manchmal die Frage, warum?
Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie Anerkennung für was bekommen, was ich gut gemacht habe. Und das war das allererste Mal bei dieser Meisterschaft, bei der ersten. Und ich wollte das so unbedingt. Ich wollte das unbedingt den Leuten zeigen, dass ich was kann. Dass ich wirklich da... Ja, das war's. Ich wollte den Leuten zeigen, dass ich das wert bin, dass ich das kann und dass ich das will und dass ich dafür alles mache.
Was wäre denn gewesen, wenn du jetzt...
Keine Ahnung.
Das nicht geschafft hättest.
Keine Ahnung.
Wir hatten jetzt ja ein Beispiel bei der Meisterschaft. Also worüber ich mich auch gerade mit jemandem unterhalten hatte, ist, dass diese Vorbereitungszeit dieser Meisterschaften ist ja so krass und so intensiv und schluckt so viel Zeit und so viel Geld. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir für dieses komplexe Regelwerk gar nicht, trotzdem immer noch nicht vorbereitet genug sind.
Ja.
Dass wirklich diese riesengroße Meisterschaft, diese riesengroße Vorbereitung teilweise an so einem ganz seinen Faden hängt.
Ja.
Du machst einen kleinen Fehler und alles ist aus.
Ja.
So wie zum Beispiel bei Norman, der eine Regel missachtet hat und deswegen komplett 0 Punkte im Finale bekommen hatte.
Ja.
Da gab es auch Konstantin Hoppe, der Brewers Cup Meister vom letzten Jahr. Entschuldigung, Konstantin, ich komme gerade nicht auf den Nachnamen, aber im Jahr davor war es auch so, dass er einen Fehler gemacht hatte beim Brewers Cup, da schon sehr gut war, sehr guten Kaffee hatte und deswegen auch so einen krassen Punktabzug bekommen hat, dass er nicht gewonnen hat oder gar nicht mal ins Finale kam, ich weiß es nicht. Aber das ist so ein, also das Regelwerk ist so wahnsinnig komplex. Das ist ja so ein Seilakt die ganze Zeit, auf den du dich bewegst. Und es muss alles funktionieren, damit fast alles funktionieren, muss man sagen. Also man hat ein bisschen Toleranz. Du hattest ja auch in der Vorrunde zum Beispiel einen Shot, der nicht richtig lief, dann hast du einen neuen gemacht.
Dann habe ich die Milch verschüttet, dann habe ich den Shot auf die Maschine gestellt.
Du hast volle Espresso-Tassen auf die Maschine gestellt. Das hätte dich den Sieg kosten können, wenn jetzt jemand da gewesen wäre, der genauso gut vorbereitet gewesen wäre wie du.
Ja.
Also man muss schon sagen, dass du dieses Jahr auf jeden Fall schon
outstanding
warst.
Und das habe ich in der Situation überhaupt nicht gemerkt, weil ich habe die Vorrunde gemacht und habe Norman gesehen und ich habe gewusst, das war's. Ich habe innerlich gewusst, das war's.
Ja, Vorrunde ist Vorrunde.
Nein, aber es gibt von mir auch Videos, die habe ich dann geschickt nach Hause und habe gesagt, wenn ich nach Hause komme, seid nicht enttäuscht. Es geht jetzt gerade um den zweiten Platz.
Warum?
Weil ich war mir Stein auf Bein sicher, dass Norman gewinnt.
Weil er besser war oder weil du in der Vorrunde Fehler gemacht hast?
Weil ich in der Vorrunde Fehler gemacht habe, sicherlich.
Ja.
Und weil man lässt sich halt auch schnell beeindrucken von sowas, ne? Von seinem Setup und so. Und
ich meine,
wenn man Norman kennt, der ist halt unglaublich lange dabei. Der hat einen Ast, glaube ich. Der ist Trainer.
Der ist super lange dabei.
Und da stehst du halt daneben und denkst dir so,
man hat im Vorfeld auch über Instagram und so bekommen, auch was für einen Aufwand er aufgetrieben hat und was für ein Team er hatte. Ja.
Und ich glaube deshalb, die Leute, die mich hinter der Bühne mitbekommen haben, die haben mich am ersten Tag auch überhaupt nicht erkannt, weil ich
war
so im Tunnel und ich war so fokussiert. Ich wäre fast hyperventiliert vor der Bühne. Also es war wirklich so, dass ich Schnappatmung hatte und ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und am zweiten Tag war es mir alles schon scheißegal, weil ich dachte, es geht nur noch um den zweiten. Hm. Ich bin auf die Bühne gegangen, es war nichts angeschlossen, ich habe mit den Leuten noch geredet und dann hatte ja, ich glaube, ich habe ja dreimal Technical gecallt, weil teilweise Maschinen nicht angeschlossen waren oder weil meine...
In der Präsentation?
In meiner Prep-Zeit.
In der Prep-Zeit, achso, das habe ich gleich mitbekommen.
Und weil meine Baskets fast rausgefallen sind. Und im Nachhinein beim Debrief habe ich halt auch gehört von den Juroren, dass sie das unglaublich gut fanden, dass ich das genutzt habe.
Hm.
So, das kam. Die Nicole, die hat die Regeln gelesen.
Ja.
Die habe ich ein paar Mal gelesen danach. Und war aber auf dieser ganzen Zeit auf der Bühne, wo ich gemerkt habe, okay, das läuft nicht, ich rufe Technical, ich bin entspannt, weil ich weiß, ich darf das. Ich darf das auch so oft machen, wie ich will, wenn ich merke, dass was nicht funktioniert.
Mhm.
Und habe mich davon auch tatsächlich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil ich mir gedacht habe, mein Ziel ist es, hier echt einfach nur in Erinnerung zu bleiben. Ich möchte hier in Erinnerung bleiben, ich möchte den Leuten eine geile Zeit bereiten. Und ich gönne das Norman ohne Ende.
Mhm.
Das war mein Ansatz an die zweite Runde. Und dann habe ich halt einfach nochmal richtig Gas gegeben. Also richtig, ich wollte es einfach den Leuten zeigen, dass auch wenn ich jetzt wieder nur Zweiter werde, dass ich trotzdem alles dafür gegeben habe. Das war wirklich der Ansatz bei der zweiten Runde.
Ich kann das nur bestätigen, also der Run von Nicole war 15 Minuten vollgepackt mit Informationen. Also sie hat durchgehend geredet. Sie hat Espresso-Shots gezogen, abgewogen, Sachen gemacht, die wirklich in dem Moment sehr wichtig sind, dass die funktionieren. Und trotzdem währenddessen der Jury die Geschmacksbeschreibung gegeben und unglaublich viele Informationen gegeben. Auf Englisch, in einem sehr klaren Englisch, so dass jeder das verstehen konnte. Und es war, du wirktest sehr leicht. Es hatte eine Leichtigkeit. Man hatte das Gefühl, du hast Spaß auf der Bühne, du machst das gerne und es wirkte sehr leicht. Was ein bisschen
beim
surreal war.
Nicht war.
Doch beim ersten Run auch.
Ja.
Was ein bisschen surreal zu der Nicole war, die, bevor du Time gesagt hast, die halt eher wie Chuck Norris rumgelaufen ist und die man überhaupt nicht ansprechen wollte. Es war einfach so, wow, geh der Frau aus dem Weg. Also euer Ivo genauso. Ivo, dein Chef.
Mein Ziehvater.
Der Ziehvater, ne? die hat man nicht angesprochen so.
Nee.
Und dann hast du halt Time gemacht, diese saubere Präsentation. Und kaum war der Run zu Ende, merkte man so, puff, war so ein Stein weg. Ich war Moderator bei den Meisterschaften und ich habe nach den Runs immer direkt Interviews geführt mit den Teilnehmern. Nicole hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ich konnte einfach die Klappe halten. Die war einfach so, es ging einfach nur so. Ja, dickes Ding. Halt echt krasse Anspannung, krasses Opfer, auch jetzt, wo du es so erzählst, halt aus deiner Perspektive halt heftig, heftig.
Ja.
Und jetzt geht es halt gleich weiter.
Und jetzt, ne? Geht es halt erst richtig los.
Jetzt ist, ne, halt in 3 Monaten die Weltmeisterschaft.
Oh Gott, ey.
Also jetzt, ich habe gestern, das ist nochmal eine andere, also das ist auch nochmal eine Steigerung, Weltmeisterschaft.
Ja, ich habe
halt
vorgestern diese E-Mail losgeschickt mit der Anmeldung.
Ja.
Ja? Und das war so, ich hab das zu einem Freund gesagt, ich habe gesagt, das war, als würdest du bei Harry Potter deinen Namen in diesen Goblet of Fire reinlegen, um bei diesem Triwizard Tournament mal mitzumachen. Und dann habe ich so ihn angeguckt und so eine Sekunde lang gewartet und ich so, da stirbt einer, Alter. Das war alles eine Falle.
Ich wollte es gerade sagen. Alle Judges drehen sich plötzlich um und sind auf
die Voldemort. Und Voldemort kommt raus.
Ja, in 3 Monaten ist in Amsterdam die Weltmeisterschaft. Liebe Zuhörer, wenn ihr euch noch nie eine Weltmeisterschaft gegeben habt, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Amsterdam ist nicht so weit weg und es lohnt sich schon. Also es ist echt immer eine Mord... Wenn man nicht teilnimmt, ist es immer eine Mordsgaudi drumherum. Es gibt sehr viele Parallelveranstaltungen, sehr viele Sachen und Amsterdam ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Stadt und mit einer sehr schönen Kaffeeszene. Aber du hast jetzt 3 Monate, um dich darauf nochmal vorzubereiten. Das heißt, du kommst eigentlich auch nicht wirklich zur Ruhe. Du hast kein... Verarbeiten ist jetzt erstmal nicht, sondern wirklich einfach gleich...
Ja, funktionieren.
Hast du einen Plan? Willst du die gleiche Präse machen? Willst du Kaffee? Wo ich gerade neuer Kaffee sage, was mich sehr gefreut hat, ist ja auch, dass jemand die Barista-Meisterschaft gewonnen hat, der seinen Kaffee selber geröstet hat.
Ja.
Das ist sehr selten. Sehr geil.
Ja.
Also besser geht's eigentlich nicht. Selber geröstet, selber präsentiert, selber serviert, Punkt, gewonnen. Sehr geil.
Danke.
Das war ein Colombian Natural.
Genau. El Paraíso.
El Paraíso, genau, den man auch bei euch in der Röststätte bekommen kann.
Ja, genau, den haben wir jetzt letzte Woche nochmal geröstet und ich glaube tatsächlich ab heute war er erst im Online-Shop wieder drin.
Ja.
Und ganz viele Leute fragen schon so, oh, und wir wollen ihn jetzt unbedingt trinken. Und dann steht man im Laden, das war so lustig, dann stehe ich im Laden irgendwie am Mittwoch oder am Donnerstag, also so kurz nachdem wir wiedergekommen sind. Und ich so, ich mache jetzt den Kaffee in den Hopper. Und total stolz wie Bolle. Und man steht in diesem Laden und fühlt sich wie so ein kleiner König. Ja. Und dann kommen die Gäste rein. Keiner denkt so, oh, die Nicole, die war wieder im Urlaub oder die war wieder nicht da. Und das haben die ja auch immer gedacht, wenn ich trainiert habe. Ne? Ich war ja jeden Tag im Laden und die haben immer gedacht, oh, Nicole, ich habe dich so lange wieder nicht gesehen. Warst du im Urlaub? Und ich so, Und dann serviert man diesen Espresso und man hat so viel Freude daran und man es ist schon so dieses Geräusch kommt schon so. Und dann habt ihr auch Zucker?
Ja.
Haben Sie noch einen Schluck Milch?
Ja.
Und man denkt sich so, ah ja, ich bin wieder zu Hause.
Ja, das ist halt die Realität, ne? Also
aber wir machen halt auch nur Kaffee, ne?
Ja,
das ist halt auf jeden Fall. So.
Genau, deswegen ist es ja so krass, dass du dich halt wirklich auf diesen Pfad der Tortur quasi.
Ja, und es ist halt tatsächlich für diese 15 Minuten auf der Bühne stehen und tatsächlich wirklich dafür, dass man zeigen will, wisst ihr was, ich will euch einfach auch zeigen, dass ich auch irgendwas kann.
Ja.
Ich kann was.
Ich bin ja jemand auch, der quasi der Bühne irgendwie so ein bisschen verfallen ist. Ich liebe die Bühne und ich will auch immer wieder zurück auf die Bühne. Wäre es genauso attraktiv, wenn es in einem kleinen Raum ohne Schauspieler, ohne Stream, ohne Zuschauer und so weiter wäre? Wenn es eigentlich keiner mitkriegen würde?
Wenn die Leute, die mich judgen, genauso professionell wären, dann ja, weil ich will ja die Leute überzeugen.
Es geht darum.
Ich will Leuten, die ich vor allen Dingen auch sehr respektiere, also ich finde, dass diese Judges unglaubliches Wissen haben, also so unglaubliche sensorische Fähigkeiten, da stehe ich halt ganz weit hinten. Ne?
Wer waren denn deine Judges? Erna Trostberg war es, glaube ich.
Erna war Technical.
Die war Technical, aber
und
ist ja
ich meine, war Technical?
Eine Erna, man kennt sie ja, die ist knallhart, als Technical Judge, die so neben die. Ich hatte früher Nora als Technical Judge, das war echt so. Oh,
ja.
Ne?
Also, ja, echt. Ja, man hat schon viel Respekt vor den ganzen Leuten, ne?
Sensorik hattest du...
Matthäus?
Pitlinski? Wer war das noch?
Claudia? Nee, oh Gott, warte.
Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall auch der...
Aber du bist halt aus dem Tunnel, du siehst nur die Gesichter.
Der Überhead Judge, John Stuberud, der, glaube ich, jeden Barista auf der Welt schon mal gejudged hat.
Ja. Ja. Ja, aber alle, die da sitzen, die haben halt einfach richtig was drauf, ne? Die haben halt richtig was drauf. Und wenn man denen eine Präsentation vorlegt, wo sie dann auch wirklich sagen, das war echt gut, das ist ein Hochgefühl, das kann man sich nicht vorstellen. So, wenn man sich denkt, boah, ey, geil,
ja,
richtig gut. Vor allen Dingen, wenn man vorher halt auch, weiß ich nicht, ob wir es jetzt schon gesagt haben, dass ich Köchin gelernt habe.
Du bist gelernte Köchin?
Ich bin gelernte Köchin.
Ah, okay.
Und
das heißt, du bist Stress gewohnt.
Ja, aber ich bin es halt auch gewohnt, richtig klein gemacht zu werden. Ich hatte einen Küchenchef, der hat gesagt, willst dich jetzt beschweren, draußen kannst du, wir waren im 8. Stock des Fassungel, geh doch springen. Geh doch springen.
Warum ist das in der Küche so? Also ich komme ja auch aus der Gastro und ich kenne das. In der Küche ist einfach so ein hart rauer Ton, erstens. Ja. So krasse Arbeitszeiten. Zeiten, ja nicht nur Zeiten, Atmosphäre, Zeiten.
Ja.
Und dann auch noch so eine schlechte Bezahlung.
Ja, naja, also schlechte Bezahlung kann ich nicht sagen, weil ich schon in guten Häusern gearbeitet habe.
Okay, aber
ja. Aber ja, deshalb war halt mehr Stress, ne?
Ja.
Und mehr Zeiten. Und ich möchte diese Zeit echt nicht missen. Ich glaube, meine Mitarbeiter würden das gerne manchmal missen, dass ich so eine krasse Ausbildung hatte, weil ich das halt einfach auch immer noch, ich kann es nicht ablegen. Ne? Also wenn ich was nervt, dann bin ich halt auch sehr direkt zu den Leuten. Die wissen aber auch, wie sie es bei mir nehmen müssen. Und ich sage halt immer, hör mal zu, sei lieber froh, dass dir das jemand sofort sagt.
Also selbst für Berliner Verhältnisse schon sehr direkt.
Ja, ja, schon.
Der Berliner ist ja schon so ein direkter Mensch.
Und ich finde auch, dass alle Jungs, die ich kennengelernt habe in der Küche, haben immer noch bei mir diesen Stellenwert. Das sind halt einfach ehrliche Menschen. Das sind halt einfach, die sagen dir ins Gesicht, dass du scheiße bist, dass du nichts kannst. Und das machen die nur, damit du besser wirst.
Ja?
Ja, weil die wollen ja nicht mit Flaschen arbeiten. Die wollen ja nicht mit Luschen arbeiten, die wollen halt mit guten Leuten arbeiten.
Ja.
Und deshalb sagen die, ich will mit guten Leuten arbeiten, du bist gerade scheiße. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also das war eine harte Schule, das war krass. Das war zu dem Punkt, dass ich mir die Hälfte meiner Fingerkuppe abgeschnitten habe, mir Panzertape drum geklebt habe,
Alter,
und weitergearbeitet habe.
Ja, okay. Also du warst in der richtigen Schule eigentlich für diese Geschichten, die du jetzt vor dir hast.
Ja.
Wie geht's dann nach Amsterdam weiter?
Keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Ich bin jetzt Tunnel Amsterdam.
Ja.
Weiß ich nicht.
Hast du Angst danach erstmal in so ein Loch zu fallen und irgendwie in diesen, ich hätte gerne auch Zuckeralltag anzukommen? Und dann nichts drumherum zu haben?
Nee, glaube ich nicht. Also jetzt die zwei Wochen nach der Meisterschaft haben schon gezeigt, dass du im Laden bist und es geht einfach alles weiter. Es geht halt einfach alles ganz normal weiter. Es ist schön, wenn die Leute reinkommen wegen dir.
Mhm.
Es ist schön, wenn man irgendwann mal ein Interview gibt oder so. Das ist mal ganz interessant, dass die Leute auch dich halt auch kennenlernen, weil ich oftmals den Eindruck vermittle, dass ich vielleicht härter bin, als ich eigentlich bin.
Mhm.
Oder ich bin halt eigentlich schon ein ganz lustiger Mensch, würde ich sagen. Hoffe ich, keine Ahnung.
Ich kann das nur bestätigen, also ein sehr sympathischer Mensch, ja.
Also das ist dann schön, wenn man dieses Sprachrohr bekommt.
Hm.
Aber auf der anderen Seite liebe ich meine Stammgäste. Ne? Die freuen sich, wenn ich da früh stehe und mit denen rumflachse und dann, keine Ahnung, irgendwie Stuss rede. So. Und dann ist man wieder ganz normal im Café. Dann ist man wieder im Coffeeshop und...
Und das tut auch gut?
Und das tut gut und das ist ehrlich und das ist da und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großer Vorteil, den ich habe, dass ich tatsächlich auch ein echter, ganz normaler, stupider, armer Berliner Barista bin. Also es ist, weil bei den Meisterschaften machen so viele Leute mit, die gar keine Barista mehr sind. Die arbeiten in den Finanzwelten von irgendwelchen Kaffeefirmen.
Gerade auch bei den Weltmeisterschaften.
Ja, die gehen zu Kaffeeplantagen und so.
Oder kommen aus Firmen, wo sie ein halbes Jahr freigestellt werden zum Trainieren und haben irgendwie ein Budget von 50.000 oder so.
Mehr.
Ja, ja.
Da gehen Leute hin, die haben ein Budget von 150.000 Euro.
Ja.
Boah. Und dann stehst du da als Barista und dann bist du ganz klein und denkst dir so, hey, ich darf mal die großen Leute kennenlernen.
Ja, und in so einem Umfeld dann halt dann vielleicht doch unter die Top 20 zu kommen, ist natürlich echt schon, das wäre schon der Hammer.
Aber ich habe heute früh schon gesagt, und was denkst du, welchen Platz wirst du machen? Ich so, jetzt mal ganz im Ernst, ja? Ich habe keine Kohle, ich habe 3 Monate, alles, was ich habe, ist eine ziemlich laute Lache und kleine Titten. Ich weiß es nicht, Ich habe nicht viel. Ich muss damit arbeiten, was ich habe.
Es gibt Beispiele von Leuten, die es halt trotzdem geschafft haben.
Ja.
Also ich meine, letztes Jahr Brewers Cup, ich glaube ein Schweizer Hobby-Barista ist Vierter geworden.
Der ist so lieb, das ist so ein Lieber. Der hat mir in Innsbruck der hatte einen so handgezimmerten
Dripper.
Ja, ja. Den hat er mir geschenkt.
Echt?
In Innsbruck.
Ach, ist der süß.
Oh, ich war so, das war so süß. Und das ist es halt auch wieder, ne? Du fährst zu solchen Events, du hast vielleicht gerade das tiefste Loch in deinem Leben, was du je erlebt hast, aber die Leute in der Szene sind so toll. Und der stand vor mir und hat gesagt, ich sehe, dass du das wirklich willst und du bist so ein toller Barista in dem, was du machst und wie du es machst. Ich will dir das jetzt schenken.
Mhm.
Und das war so toll. Genauso auf der Host in Mailand habe ich einfach so den Temper von dem französischen Barista-Meister geschenkt bekommen, mit dem der damals seine Meisterschaft gewonnen hat. Einfach, weil der gesagt hat, du machst das aus einem Grund oder du machst es, weil du es lebst. So, du machst es nicht, weil dein Chef sagt, du musst es jetzt machen. Sondern ich sage ja teilweise meinen Chefs, ich will das, weil ich will das für uns machen.
Ja, das ist ja auch mit so einem Grund, warum man an diesen Wettbewerben teilnimmt, um noch mehr in diese Community reinzukommen, die in der Kaffeebranche ja doch schon sehr angenehm ist, muss man sagen. Also in der Kaffeebranche bestehen die Leute, die in der Kaffeebranche sind, bestehen ja weitestgehend aus, ich sag jetzt mal, glücklichen Leuten, weil sie diesen Beruf bewusst machen.
Ja.
Und nicht, weil sie einfach mit 16 eine Lehre zum Barista gemacht haben, sondern
es sind
viele Quereinsteiger und viele, die das wirklich gerne machen. Und, und dann sind diese Events ja eigentlich schon ganz schön. Es gibt ja so eine Coffee-Family.
Es ist so ein Inzestverein.
Schon so ein bisschen.
Kaffee-Inzestverein.
Ja. Nicole.
Ja.
Krass. Also, kurzer Einblick in die Welt, was es heißt, Barista Meister zu werden. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt Erna Trusbeck fragen würden, wie das für sie war, deutscher Meister geworden zu sein, die Vorbereitungszeit war bestimmt auch ähnlich, weil sie hat halt ähnlich wie du auch eine unglaublich souveräne Leistung abgeliefert.
Ja, total. Das war auch so lange mein großes Vorbild. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Präsentation angeguckt habe. Das war echt krass.
Und das Niveau hat sich halt auch hart verändert. Also wenn ich das mit meinen Anfängen 2009 vergleiche, ist das nicht, also der Aufwand, den ihr betreiben müsst, ist krass. Möchtest du noch abschließend irgendwas sagen? Fühlst du dich irgendwie falsch dargestellt jetzt in diesem Interview? Gibt es irgendwas,
was
wir nochmal...
Ich wollte jetzt nochmal sagen, ich hab keine Depressionen.
Ja.
Mir geht's gut.
Also es geht noch weiter.
Es war eine harte Zeit, aber ich habe mich total gefreut wie ein Schnitzel, als ich es tatsächlich gewonnen habe. Und ich habe es halt nicht erwartet. Und es ist tatsächlich für einen selber ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man was richtig gut gemacht hat.
Competition ist geil, das ist mein Reden. Ich bin auch großer Fan von Competition und man geht durch Täler.
Ja.
Aber es ist irgendwie auf eine Art und Weise geil.
Ja. Man wächst unglaublich.
Wo findet man die Röststätte? Wo kann man dich antreffen?
In Berlin Mitte auf der Ackerstraße 173.
Mhm.
Und wir haben jetzt auch noch einen zweiten Laden in den Hackischen Höfen.
Okay.
Das ist ganz neu. Großen Leuten angekommen.
Ja.
Da springe ich immer, also ich springe da tatsächlich immer irgendwo rum. Das heißt nicht, wenn man mich nicht sieht, dass ich nicht da bin.
Ja, also dann bist du vielleicht doch gerade in der Küche oder am Röster am Rösten, oder irgendwo anders.
Ja, genau.
Nicole, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, gerne.
One Take Podcast mit Nicole Battefeld.
Juhu.
Neue deutsche Barista-Meisterin 2018. Und in 3 Monaten ist Amsterdam. Deswegen kippen wir jetzt nochmal ein Bier runter, bevor morgen auf der Internorge das Training wieder losgeht.
Oh ja.
Ich werde unten im Text noch einen Link haben zu dem Webshop, wo man eventuell den Paradiso, El Paradiso noch bekommen könnte, wenn ihr euch beeilt. Und wenn ich mich beeile und schnell dieses Ding hier online bringe. Ansonsten trink guten Kaffee.
Ja. Cheers.
Cheers.